Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon Daniel Heinrich, guten Abend. Franziska Brandmann, Vorsitzende der Jungen Liberalen zum Verhältnis der FDP zu den Ampel-Koalitionspartnern.
Wir wollen jetzt mit unserer Wirtschaftswende einen inhaltlichen Aufschlag machen, sagen, was für Themen wir jetzt voranbringen wollen. Das sehe ich nicht als Scheidungsurkunde, überhaupt nicht, sondern als Kampfansage für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land.
Sagt Franziska Brandmann, Vorsitzende der Jungen Liberalen, bei uns im Programm heute Mittag. Das Interview können Sie auf unserer Homepage hören. An den Hintergrundgeräuschen war gerade auch zu hören, vom Parteitag der FDP hatte sie sich gemeldet. Genau dorthin, nach Berlin, zum Parteitag der Liberalen, blicken wir gleich zu Beginn der Sendung. Von der Bundes- in die bayerische Landeshauptstadt, Parteitag Nummer 2 dieser Sendung. Die CSU ist in München zu einem kleinen Parteitag zusammengekommen. Anlass die Europawahl im Juni. Dies auch Anlass für Parteitag Nummer 3 dieser Sendung. Auch die AfD hat sich getroffen ohne ihren Spitzenkandidaten zur Europawahl, Maximilian Krah. Allerdings, die Debatte um ihn reißt nicht ab. Wir berichten gleich. Ja, 16 Filialen werden geschlossen. Wir blicken auf die Situation natürlich auch bei Galeria Kaufhof und wir blicken in die USA. Studierende im ganzen Land protestieren gegen die amerikanische Unterstützung für Israel. Hunderte Menschen sind bereits festgenommen worden. Anschluss an die Sendung 20:07 hören Sie wie gewohnt den Hintergrundthema heute: Gewalt in der Altenpflege, entmündigt, beleidigt, geschlagen. Wir beginnen aber in Berlin. FDP-Bundesparteitag bedeutet über 600 Delegierte. Einer, der heraussticht bei den Liberalen, auch heute wieder natürlich der Parteichef, der Finanzminister Christian Lindner. Gudula Geuter ist für uns vor Ort. Wie hat sich Herr Lindner präsentiert?
Er hat, wie bei einer solchen Rede üblich, Kernthemen der FDP angesprochen, allerdings mit einem ganz klaren Fokus auf der Wirtschaft. Wirtschaftswende lautet ja das Schlagwort, das die FDP seit einigen Wochen und Tagen propagiert. So auch Lindner hier, der unter anderem betont hat:
Wenn ein Land in 10 Jahren vom Platz 6 der Wettbewerbsfähigkeit auf Platz 22 zurückfällt, was ist dann dringlicher als eine Wende? Denn in den nächsten Jahren muss unser Ehrgeiz sein, von 22 wieder in die Weltspitze zurückzukehren.
Der Fokus liegt dabei ganz besonders auf dem Mittelstand, auf Entlastung und Bürokratieabbau. Aber natürlich ging es in der Rede auch um die weitere Unterstützung für die Ukraine oder etwa um den Wunsch der FDP nach mehr aktiengestützten Elementen bei der Rente.
Zu Beginn der Woche, Frau Geuter, am Montag, um genau zu sein, hatte das Parteipräsidium einen 12-Punkte-Plan präsentiert. Kritik gab es daran von der SPD. Abrücken von der Ampel, eine der Interpretationen. Waren solche Töne von Christian Lindner heute auch zu hören?
Töne der Abkehr nicht, im Gegenteil. Er hat mehrfach betont, dass er will, dass die Ampel Erfolg hat. Aber Christian Lindner steht ja hier immer in doppelter Funktion auf der Bühne, als Parteichef und als zweiter Vizekanzler. Das hat in der Vergangenheit zu Zurückhaltung im Umgang mit den Koalitionspartnern geführt. Heute war das teilweise anders, etwa als er indirekt Kanzler Olaf Scholz kritisiert hat, der gern die Wirtschaftslage in Deutschland besser darstellt, als er, Lindner, das tut.
Manche sagen ja, die Wirtschaft würde Klagelieder anstimmen. Ich sage, wir dürfen die Weckrufe zu unserer Wettbewerbsfähigkeit nicht überhören, weil sonst verlieren wir Substanz.
Weniger neu ist der Ton gegenüber den Grünen, etwa wenn er Bezug nimmt zu Diskussionen vor der Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes.
Sagen wir all denjenigen, denen der Klimaschutz so am Herzen liegt wie uns: Wer die Akzeptanz des Klimaschutzes durch drakonische Freiheitseinschränkungen gefährdet, der hat am Ende nichts gewonnen, sondern nur die AfD gestärkt.
Lindner hat sich in der Rede ausgesprochen für die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags, gegen die Kindergrundsicherung in der Form, wie Ministerin Lisa Paus von den Grünen sie vorgestellt hat, was er ja allerdings auch als Kabinettsmitglied tut.
Der Parteivorsitzende ist ja das eine, der Parteitag das andere. Wie ist denn die Stimmung unter den Delegierten?
Ja, genauer werden wir das wissen, wenn über den Leitantrag diskutiert wird, in dem die meisten Forderungen dieses 12-Punkte-Plans auftauchen, also etwa schärfere oder schnellere Sanktionen für Bürgergeldempfänger, stärkere Entlastung des Mittelstandes, Abschaffung der Reste des Solidaritätszuschlages. Aber zu hören war schon, dass etwa der Delegierte Florian Kuhl aus Bayern viel Beitrag für diesen Redebeitrag bekommen hat.
Wenn unsere 12 Punkte nicht umgesetzt werden können, wenn wir den Kurs dieses Landes sehenden Auges nicht in Richtung von Wachstum und Innovation verändern können Und wenn insbesondere die Grünen nicht bereit sind, ihre grassierende Realitätsverweigerung zu überwinden, dann können wir darauf nur eine Antwort geben, und zwar raus aus dieser Ampelkoalition, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde.
Ohne die 12 Punkte sieht es düster aus in Deutschland, so lautete ein weiterer Redebeitrag. Auch eine Absage an, Zitat, rot-grüne Träumereien bekam viel Applaus. Aber auch hier muss man sagen, das war auch schon bei anderen Parteitagen so. Es ist eben keine geliebte Koalition für diese Partei, die ja auf einem Parteitag frei ist, eigene Akzente zu setzen. Interessant wird es aber hier eben, wenn damit eine ganz klare Erwartungshaltung für die Arbeit in der Koalition verbunden ist, wie das zum Teil offenbar hier der Fall ist. Ergänzung noch zur Stimmung. Man hat sich hier gerade noch in ganz anderer Hinsicht positioniert. Der Parteitag hat sich für eine Satzungsänderung ausgesprochen, die Gruppierung der Parteimitglieder mit Migrationsgeschichte, Antrags- und Rederecht gibt. Und man hat das Wort Rasse aus der Satzung gestrichen.
Lassen Sie uns zum Schluss noch kurz einen Blick nach vorne werfen. Die nächste anstehende Wahl ist die Europawahl. Marie-Agnes Strack-Zimmermann, bekanntlich Spitzenkandidatin. Welche Signale hat sie gesendet?
Sie hat eigentlich eine Tour de Raison-Rede gehalten, ohne klaren Schwerpunkt, aber sie ist Liebling von FDP-Parteitagen und hat mindestens so emphatischen Applaus bekommen wie zuvor der Parteivorsitzende. Sie hat ja auch in der Vergangenheit nicht mit Kritik am Kanzler hinter dem Berg gehalten, wenn es um ihrer Ansicht nach zu zögerliche Unterstützung der Ukraine ging. Heute kam das vergleichsweise zurückhaltend.
Es ist ein Fehler, es immer wieder öffentlich zu betonen, was wir nicht bereit sind zu tun, weil wir für Putin komplett berechenbar geworden sind.
Roter Faden der Rede war die Kritik an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auch das zieht sich durch den Parteitag, durch Lindners Rede, auch die von Bundesjustizminister Marco Buschmann, der überbordende Bürokratie beklagt hat. Bei bisher mäßigen Umfragen ist diese Wahl für die FDP wie für alle Parteien wichtig, weil sie den Startschuss gibt für die dann folgenden Wahlen im Herbst mit den 3 Landtagswahlen im Osten, aber auch, weil sich die FDP eben als Europapartei versteht.
Mit Einschätzung aus Berlin, Gudula Geuter, vielen Dank. Von Berlin nach München, Wahlkampfauftakt für die Europawahl der CSU ohne die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von der Schwesterpartei CDU. Dafür in bayerischen Gefilden gewohnt im Zentrum Ministerpräsident Markus Söder und der Spitzenkandidat der CSU für die Europawahl Manfred Weber. Unser Landeskorrespondent in Bayern, Tobi Krone, berichtet.
Mit einem Rundumschlag gegen die Ampelregierung läutet Parteichef Markus Söder den Europaparteitag der CSU in München ein. An die FDP gerichtet, sagt Söder:
Die FDP hat Anfang der Woche ein großes Programm vorgelegt. Das wollen Sie heute beschließen. Gut so. Aber was kommt dann? Dieses Papier ist das komplette Gegenteil von dem, was die Ampel will, und das komplette Gegenteil von dem, was die FDP die letzten 3 Jahre beschlossen hat. Also entweder nimmt sie es ernst, und es wäre meine Empfehlung, ernst nehmen, glaubwürdig sein, zu springen. Raus aus der Ampel.
Auf diesem Europaparteitag ist verhaltener Optimismus bei den Christsozialen zu spüren. Die CSU-Umfragewerte liegen stabil bei etwas über 40%. Doch der eigene Koalitionspartner in Bayern, die Freien Wähler, macht der Partei zunehmend Konkurrenz, vor allem auf dem Land. Den Namen von Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger, der in den vergangenen Monaten häufig als gefeierter Redner auf Bauerndemos aufgetreten ist, ihn erwähnt Söder in seiner Rede nicht. Allerdings lässt sich diese Spitze als Sticheln gegen Aiwanger interpretieren.
Es reicht nicht zu sagen, wie es ist. Es muss getan werden, was notwendig ist. Und das für Bayern kann nur die CSU, liebe Freundinnen und Freunde. Keine andere Gruppierung in Bayern.
Auch die AfD knöpft sich Söder vor. Zu den gegenwärtigen Vorwürfen gegen die AfD-Europakandidaten äußert sich Parteichef Markus Söder deutlich.
Dass sich aktive Politiker möglicherweise von Russland bezahlen lassen, gleichzeitig das Ende der NATO fordern, das sind doch nichts anderes als Kremlklächte, Vaterlandsverräter und keine Patrioten, liebe Freundinnen und Freunde. Weg mit denen!
Nicht dabei auf diesem Europaparteitag Ursula von der Leyen, die amtierende Kommissionspräsidentin und Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei, zu der auch die CSU gehört. Offiziell erklärt man das hier damit, dass Ursula von der Leyen nicht Mitglied der CSU sei, sondern Mitglied der Schwesterpartei CDU. Spitzenkandidat der CSU ist auch dieses Mal der niederbayerische EVP-Chef Manfred Weber. Söder lässt aber deutlich durchblicken, dass er eine weitere Amtszeit Ursula von der Leyens unterstützt.
Eine Kommissionspräsidentin, die aus Deutschland kommt, die für uns erreichbar, greifbar ist, die in unserer gemeinschaftlich-politischen Familie ist, ist mir viel, viel lieber Und deswegen unterstütze ich Sie ausdrücklich in dieser schweren Zeit. Als irgendwelche Sozialdemokraten, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, liebe Freundinnen und Freunde, oder schon gleich gar nicht, als dass am Ende ein grüner Kommissar für Deutschland kommt.
Denn das wäre ein mögliches Szenario, wenn die EVP nicht einig wäre. Leidenschaftlich ist dieses Plädoyer für von der Leyen hörbar nicht. Intern nimmt man der Kommissionspräsidentin in der CSU den Green Deal übel. In diesem Wahlkampf will die CSU ihr Industrieprofil schärfen. Sie will keinen Verbrennermotoren aus für 2035, was ja Teil des Green Deals war. Die Autoindustrie und vor allem der Wettbewerb mit China beschäftigt auch Manfred Weber. Von der Haltung Bundeskanzler Olaf Scholz, der auf seiner China-Reise für einen freien Wettbewerb der beiden Länder plädiert hat, grenzt er sich ab.
Ich möchte nicht, dass unsere deutsche und europäische Autoindustrie von dem chinesischen Mega-Angebot an die Wand gedrückt wird. Ich will fairen Wettbewerb. Aber der muss auch fair sein, liebe Parteifreunde. Er muss auch fair sein.
Weber schwört die Delegierten auf die Herausforderungen an die Europapolitik in den kommenden 5 Jahren ein. Er plädiert für eine stärkere Regulierung von Messenger-Diensten wie Telegram und für ein klareres Unterstützen der Ukraine, als dies die Bundesregierung tue.
Wir sind nicht für Appeasement. Es ist schon so oft gescheitert. Wir sind für die Stärke der Freiheit, für die Stärke der Demokratien, liebe Freunde.
Auf die Warnung des französischen Staatspräsidenten Macron während dessen jüngster Sorbonne-Rede, Europa könne sterben, ruft Weber zu mehr Zuversicht auf. Die CSU habe viel geleistet und sei stolz auf Europa.
Aus München der Bericht unseres Landeskorrespondenten in Bayern, Tobias Krone. Der Europawahlkampf sollte heute auch bei der AfD zentrales Thema sein. In Baden-Württemberg, in Donaueschingen nämlich, hat die Partei ihren Wahlkampf gestartet, allerdings ohne den Spitzenkandidaten für die Wahl im Juni, Maximilian Krah. Die Debatte um ihn reißt nicht ab. Dessen Büro soll in den vergangenen Jahren mehrfach geheime Dokumente über die EU-Außenwirtschaft abgerufen haben. Nadine Lindner mit den Einzelheiten.
Frau Dr. Alice Weidel.
Es ist ein Wahlkampfauftakt ohne Spitzenkandidat. Stattdessen setzt Alice Weidel darauf, die Vorwürfe gegen Maximilian Krah und Peter Büstron als reine Kampagne gegen die AfD zu bezeichnen.
Und wenn ich auf die letzten 1-2 Wochen zurückblicke, es tut sich ja immer sehr viel in der Republik, dann sehe ich nur Russland und China rauf und runter, wie hier unsere Partei diskreditiert und in die Mangel genommen wird. Und das geht jetzt schon seit Monaten so.
Worte der Selbstkritik fehlten bei der Parteichefin. Stattdessen bekannte Töne. Die Bürger seien unzufrieden mit Regierung und EU, so der Schwerpunkt in Weidels Rede. Scharfe Kritik übte sie an Bundesministern wie Annalena Baerbock und Karl Lauterbach. Im Anschluss Standing Ovations für die Parteichefin.
Sie sehen, Frau Dr. Alice Weidel, die Liebe des Volkes kann man sich nicht kaufen.
Solidaritätsbekundungen gab es von der österreichischen FPÖ. Gastredner Harald Wilimski sprach von einem Wahlkampfmanöver gegen die AfD. Co-Parteichef Tino Chrupalla versuchte es mit einer Doppelbotschaft. Wer käuflich sein, müsse gehen, aber es müsse auch bewiesen werden. Chrupalla rief die Partei zur Geschlossenheit auf.
Und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Maximilian Krah bedanken, dass er gesagt hat, es soll heute nicht bei diesem Auftakt um Krah gehen. Hier geht es heute um die AfD, denn wir sind die Partei, für die Deutschland an erster Stelle steht.
Bei der Veranstaltung in Donaueschingen versuchte also die AfD, den Blick abzulenken von den Vorwürfen gegen die Spitze der Europaliste. Gegen die Nummer 2 auf der Liste, Peter Büstron, steht seit Wochen der Verdacht im Raum, dass er Geld aus dem russlandnahen Netzwerk Voice of Europe angenommen haben soll. Spitzenkandidat Maximilian Krah hatte angekündigt, sich im Europawahlkampf zurückzuhalten, nachdem Spionagevorwürfe gegen seinen Mitarbeiter im Europaparlament bekannt geworden sind. Krahs Mitarbeiter soll für China spioniert haben und sitzt in Untersuchungshaft. Trotz der Vorwürfe gab sich Krah nach einem Krisengespräch mit der AfD-Spitze am Mittwoch selbstbewusst.
Ich bin und bleibe Spitzenkandidat. Es geht jetzt darum, dass wir den Wahlkampf wieder auf die europäischen Themen fokussieren und wegkommen von dieser letztlich sehr unangenehmen Angelegenheit.
Diese unangenehme Angelegenheit, wie Spitzenkandidat Krah sie nennt, schlägt sich nun auch in den Umfragewerten für die Europawahl für die AfD nieder. Denn die Partei muss leichte Verluste hinnehmen und sinkt in den neuesten Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen leicht auf 15%. Offene Kritik am Kurs der Parteispitze gab es in der AfD-Bundestagsfraktion. Auch in anderen Teilen der Partei rumort es. Doch ob es zu einem offenen Bruch kommt, ist unklar. Manch andere, das wurde heute in Donaueschingen deutlich, wollen die Reihen lieber schließen. Unterdessen hatte der Spiegel über weitere Vorwürfe gegen die AfD berichtet. So habe Kras Büro Geheimpapiere aus dem Handelsausschuss des Europaparlaments abgerufen. Ob es Kras selbst oder sein Mitarbeiter war, ist derzeit noch unklar. Der Spiegel schrieb zudem über ein Strategiepapier für die AfD, das 2022 direkt von Kreml-Vertrauten entworfen worden sein soll. Neue Fragen gibt es zudem zur Rolle von Kras deutsch-chinesischem Mitarbeiter, der für China spioniert haben soll. Nun gibt es Hinweise darauf, dass er auch dem sächsischen Verfassungsschutz Informationen weitergegeben haben soll.
Wahlkampfauftakt der AfD ohne den Spitzenkandidaten Nadine Lindner berichtete. Der Insolvenzverwalter von Galeria Karstadt Kaufhof hat angekündigt, 16 der noch verbliebenen 92 Warenhäuser in Deutschland zu schließen. Besonders stark von den Schließungen betroffen, mit jeweils 3 Häusern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Sollten Mietverhandlungen doch noch im Sinne des Handelskonzerns ausgehen, könnte sich die Anzahl noch ändern. Verdi fordert unterdessen ein Zukunftskonzept. Andrea Groß mit den Einzelheiten.
16 von 92 Filialen der Warenhauskette Galeria schließen. Das ist eine Nachricht, die schlechter klingt, als sie tatsächlich ist. Ursprünglich hieß es nämlich, dass mehr als 20 Standorte dicht gemacht werden könnten. Betroffen sind unter anderem allein 3 Filialen in Berlin und je 3 in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Laut Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus ist der letzte Öffnungstag der betroffenen Filialen der 31. August dieses Jahres. Passanten in der Kölner Innenstadt haben diese Nachricht sehr gemischt aufgenommen.
Was soll man dazu sagen? Es ist schade, dass Karstadt Kaufhof zumacht. Denn der hat also das Stadtbild hier immer belebt.
Mir persönlich ist egal. Also ich glaube, das ist einfach der normale Wettbewerb. Und wenn das Modell ausgedient hat, dann... Es ist schade natürlich, weil es ein bisschen Kultur ist. Und auch die Kindheit natürlich damit verbunden wird. In dem Sinne ist es schade, aber ich glaube, es werden auch neue Sachen kommen, die auch im Zweifel dann besser sind.
Allgemein sehr enttäuscht, dass das überhaupt in Deutschland so jetzt zum mehrfachen Male passiert. Und es ist schon sehr enttäuschend, dass immer wieder Investoren, ja, ich glaube, viel Geld verbrennen und vielleicht auch viel vom Staat mitnehmen.
Laut Insolvenzverwalter werden die Filialen geschlossen, mit deren Vermietern trotz aller Anstrengungen und trotz der Unterstützung durch Kommunalpolitiker keine wirtschaftlich tragfähigen Mietverträge ausgehandelt werden konnten. Für rund 1.400 Beschäftigte in den betroffenen Filialen ist das natürlich ein bitterer Schlag. So auch für diese Angestellte aus Köln, die ihren Namen lieber nicht sagen will.
Sie sind alle schockiert. Die Mitarbeiter sind enorm enttäuscht, weil das ist ein gut funktionierendes Haus. Und Köln ist groß mit Hinterland. Ich weiß nicht, was Sie dabei gedacht haben.
Nicht nur für die Beschäftigten ist heute ein schwarzer Tag, heißt es aus der Gewerkschaft Verdi, sondern auch für die Kommunen. Schließt ein Warenhaus, habe das unweigerlich Auswirkungen auf das Stadtbild. Köln kann vielleicht den Verlust eines von mehreren Warenhäusern verkraften, obwohl auch der daraus resultierende, oft jahrelange Leerstand nicht schön ist. Kleinere Städte wie Wesel in Nordrhein-Westfalen oder Leonberg in Baden-Württemberg leiden allerdings noch in anderer Hinsicht. Das hat Henrike Eickholt, Verdi-Sprecherin aus Essen, an ihrem Wohnort in Bottrop selbst beobachten können.
Die Verödung der Bottroper Innenstadt ist deutlich durch die Schließung der Karstadt-Filialen vorangeschritten. Wir befürchten als Verdi, dass diese Verödung jetzt umgreifen würde, wenn auch die anderen Schließungspläne, die jetzt veröffentlicht worden sind, so umgesetzt werden.
Die Gewerkschaft Verdi fordert, dass der Insolvenzverwalter und das Unternehmen Galeria weiter mit den Vermietern verhandeln. Auch die Oberbürgermeister von Essen und Oldenburg hoffen auf eine Einigung in letzter Minute. Das Unternehmen hat seinerseits bekannt gegeben, dass gemeinsam mit dem Betriebsrat ein Sozialplan erstellt worden ist, der vorsieht, dass die Beschäftigten für 8 Monate in eine Transfergesellschaft wechseln, wo sie weiter ein Gehalt bekommen. Arbeitsmarktforscherin Anina Hering aus Düsseldorf sagt, die Verkäuferinnen und Verkäufer können sich ihre neuen Jobs wahrscheinlich aussuchen. Es gibt viele offene Stellen. Für die 450 Beschäftigten, deren Stellen in der Verwaltungszentrale wegfallen, wird es nicht ganz so einfach, aber hoffnungslos sei es auch nicht.
Wenn eine gewisse Flexibilität beim Arbeitsort vorliegt und gerade bei den Jobs, die auch im Büro möglich sind, kann man hier und da ja vielleicht auch remote, also aus dem Homeoffice arbeiten, bitte nicht entmutigen lassen und einfach mal schauen, was es da gerade für Jobs draußen gibt.
Die Geschäftsleitung von Galeria hat weiter mitgeteilt, dass man alles tun werde, um das Geschäft in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Das geschieht dann aus Düsseldorf, denn die zentrale Verwaltung in Essen wird aufgegeben. Die Strategie der lokalen Ausrichtung werde fortgesetzt, auch mit neuen Kooperationspartnern, um Kundinnen und Kunden ein bestmögliches Einkaufserlebnis zu bieten.
Andrea Groß berichtete. Wir blicken nochmal nach Berlin. Laut dem Verteidigungsministerium droht der Bundeswehr eine Unterfinanzierung. Jörg Schwarte berichtet.
Der Haushaltsbedarf der Bundeswehr liegt nach Angaben des Verteidigungsministeriums über der 2%-Zielmarke der NATO. Sollte die Ampelkoalition sich nicht auf verlässliche Verteidigungsausgaben oberhalb der 2% des Bruttoinlandsproduktes einigen, droht laut Verteidigungsministerium eine dauerhafte Unterfinanzierung der Truppe. Eine Sprecherin von Verteidigungsminister Pistorius sagte dem Tagesspiegel, es gehe um die Deckung dringend notwendiger Bedarfe, um die Bundeswehr so wörtlich kriegstüchtig aufzustellen. Schon im kommenden Jahr könnten ohne eine Erhöhung des Verteidigungshaushaltes über die 2%-Marke keine wesentlichen neuen rüstungsintensiven Verträge mehr geschlossen werden. Pistorius hatte ein Etatplus um 6,5 Milliarden Euro gefordert. Das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro ist demnach bereits weitestgehend verplant oder bereits ausgegeben. Zuletzt hatte die Bundeswehr mitgeteilt, dass die Aufstellung der Litauen-Brigade, mit der bis zu 5000 deutsche Soldaten erstmals dauerhaft an der Ostflanke der NATO stationiert werden sollen, bis zu 11 Milliarden Euro kosten könnte.
Georg Schwarte berichtet, wie sehr der Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel vor über einem halben Jahr die Welt bewegt, ist unter anderem auch in den USA zu sehen. An immer mehr Universitäten des Landes protestieren Studierende gegen den Krieg in Gaza. Viele der jungen Menschen nehmen dabei die Politik in der Regierung, nehmen Präsident Joe Bidens Israel-Politik kritisch in den Blick. Die George Washington University in der amerikanischen Hauptstadt, gar nicht weit weg vom White House, ist da keine Ausnahme. Ein Stimmungsbild von Isabel Karras.
Der Statue von George Washington auf dem Vorplatz der Universität haben Studierende eine palästinensische Flagge umgehängt. Um den Hals ist eine Kufia, ein sogenanntes Palästinensertuch, gewickelt. Drumherum stehen Zelte, ein Protestcamp. Rund 100 Menschen haben sich davor versammelt. Studierende von verschiedenen Unis aus der Stadt, erzählt die 25-jährige Anna, die selbst von der Georgetown University kommt.
Es gibt eine Gruppe, die an den Unis in D.C. Proteste organisiert. Ich bin hier, um die an der George Washington Uni zu unterstützen. Und natürlich die Menschen in den palästinensischen Gebieten, die so brutal angegriffen werden.
Mit diesem Sprechgesang fordern die Protestierenden, dass ihre Uni sich von Unternehmen trennen soll, die Verbindungen nach Israel haben. Ein junger Mann, 28 Jahre alt, der seinen Namen lieber nicht nennen will, erklärt das so.
Ich denke, es geht darum, wie viel junge Leute zahlen, um hier studieren zu können. Und dann wird ein Teil davon in Waffen investiert. Ich habe das Gefühl, dass gerade die Jüngeren sich an diesem militärisch-industriellen Komplex nicht mehr beteiligen wollen.
Viele Universitäten in den USA haben ihr Geld unter anderem am Aktienmarkt angelegt. Konzerne, die beispielsweise Waffen an Israel liefern, sollten davon nicht profitieren. Diese und andere Forderungen von Studierenden werden aktuell an Unis im ganzen Land immer lauter. Auf dem Campus von Harvard, Yale, an Universitäten in Austin oder Atlanta. Bei den Protesten wurden zuletzt mehrere hundert Menschen festgenommen. In Washington ist die Stimmung zunächst friedlich, aber angespannt. Die meisten hier wollen sich lieber nicht vor einem Mikro äußern. Der Angriff der Hamas auf Israel wird auf dem Campus in Washington nicht erwähnt. Weil sich jüdische Studierende von den Protesten bedroht fühlen, findet der Lehrbetrieb der New Yorker Columbia University größtenteils nur noch online statt. Die University of Southern California in Los Angeles hat ihre zentrale Abschlussfeier für die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen abgesagt. Solche Vorkehrungen findet der 28-Jährige, der in Washington demonstriert, sogar nachvollziehbar.
They have some valid concerns. There's been an uptick of antisemitism. I believe that this is not an attack on Jewish people, it's more an attack on a rogue government.
Es gebe wieder mehr Antisemitismus, sagt er. Der Protest, bei dem er dabei ist, sei jedoch kein Angriff auf jüdische Menschen, eher auf die US-Regierung. Das sieht auch Anna so. Präsident Joe Bidens Israel-Politik ist für sie entscheidend, wenn es darum geht, wen sie im November wählen wird.
So we're here to raise our voice and show.
Wir sind hier, um zu zeigen, dass wir in dieser Sache überhaupt nicht auf Bidens Seite stehen. Es ist schrecklich, dass der Senat gerade mehr Geld für Israel beschlossen hat. 12 12.000 Kinder wurden getötet und sie werden nicht aufhören, solange die USA sie unterstützen.
Daten vom Pew Research Center zeigen, nur etwa 7% der Amerikanerinnen und Amerikaner unter 30 befürworten, dass die USA Israel militärisch unterstützen. Für Joe Biden könnte das noch zum Problem werden.
I think that it's going to be difficult for people running right now to disregard the youth vote. They typically do anyway. But I think with the momentum that's growing, it's only going to get bigger.
Für beide Präsidentschaftskandidaten wird es schwierig, die Stimmen der jungen Leute zu ignorieren, sagt der junge Mann. Normalerweise würden sie das sowieso tun, meint er, aber aus seiner Sicht werden die Proteste dann nur noch größer werden.
Isabel Karas berichtete. 18.35 Uhr, willkommen zum Sport, Fußball-Bundesliga, Matthias Friebel.
Es war heute das direkte Duell um Rang 4, also um den Platz, der die Champions-League-Teilnahme garantiert. Und Leipzig dürfte mit dem 4:1 heute gegen Dortmund schon so gut wie fix planen dürfen für die Königsklasse. Sven Herold berichtet.
Die Anfangsphase der Partie allerdings, die gehörte noch den Gästen aus Westfalen. Dann auch die Führung, die nicht unverdient war, durch Jadon Sancho in der 21. Minute. RB Leipzig allerdings schlug umgehend zurück. 2 Minuten später nämlich schon der Ausgleich durch Openda. Und von da an ging es im Grunde nur noch in Richtung BVB-Tor. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann doch das 2:1 für RB. Šeško hatte es erzielt, zu diesem Zeitpunkt völlig verdient. Der Anpfiff der zweiten Halbzeit war noch keine Minute vorbei. Da stand es dann auch schon 3:1 für RB Leipzig. Moussa Makan mit einem schönen Konter. Leipzig hatte alles im Griff, macht durch Baumgartner in der 80. Minute dann sogar noch das 4:1, Platz 4 in der Bundesliga, damit zementiert.
Je nach Ausgang des Pokalfinals und der Europapokalspiele könnte Rang 7, vielleicht sogar Rang 8 noch für Europa reichen. Augsburg durfte sich leise Hoffnungen machen auf dieses Ticket, kassierte heute aber beim 0:3 gegen Bremen einen herben Dämpfer. Edgar Endres.
Zur Pause durfte sich Werder Bremens Trainer Ole Werner noch ärgern, aber was seine Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit angeboten hat, das war spitzenmäßig. Am Ende gibt es einen klaren 3:0-Sieg. 52. Minute, Romano Schmid, der Österreicher, nach Vorarbeit. Freistoß war es von Marvin Ducksch, 1:0. 9 Minuten später, Foulelfmeter für Bremen. Marvin Ducksch verwandelt sicher. Und dann kurz vor dem Ende der eingewechselte Olivier Demont mit dem 3:0 per Kopf. Augsburg verspielt wohl jetzt endgültig die Chance auf Europa, wenn man sich das Restprogramm anschaut. Und für Werder Bremen war es wohl der entscheidende Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.
Ein spektakuläres Spiel war die Partie zwischen Freiburg und Wolfsburg. Späte Tore, Platzverweis, Elfmeter, Videobeweis, alles geboten beim 1:2, das Daniel Günther gesehen hat.
Der große Pechvogel dieses Spiels ist der Freiburger Roland Scholloy. In der 87. Minute hatte er die große Chance, per Elfmeter Freiburg mit 2:1 in Führung zu bringen. Was passierte? Er rutschte mit dem Standbein aus und sein Ball ging über das Tor. Und in der 90. Minute dann Wolfsburgs Lacroix mit einem wunderschönen Weitschuss mit dem 2:1 für den VfL Wolfsburg. Zur Pause führte Freiburg verdient durch ein Eigentor von Bornau mit 1:0. Dann flog Sildilia nach gut einer Stunde mit glattrot vom Platz. Maximilian Arnold bescherte den Wölfen mit einem schönen Freistoß den Ausgleich und spät dann der Erfolg dank Lacroix.
Dank Harry Kane das 2:1 für den FC Bayern heute gegen Eintracht Frankfurt. Mehr dazu von André Siems.
Die Münchner sind sehr gut ins Spiel reingekommen. Nach einer feinen Vorarbeit von Leimer machte Kane das frühe 1:0 in der 9. Minute. Dann vergaben die Bayern aber einige gute Gelegenheiten und Frankfurt konterte immer wieder gefährlich. So auch nach 23 Minuten, als Ekitike für den Ausgleich sorgte, so ging es auch in die Pause. Die zweite Halbzeit war dann weniger spektakulär. Nach Foulspiel von Koch an Müller im Strafraum bekam Bayern einen Elfmeter, den Kane verwandelte. Sein 35. Saisontreffer war gleichzeitig das 2:1 Siegtor gegen Eintracht Frankfurt.
Und im Abendspiel zwischen Meister Leverkusen und Stuttgart steht es nach 8 Minuten 0:0. Willkommen zum Rudern. Bei der EM in Ungarn stand heute das Finale mit der meisten Aufmerksamkeit auf dem Programm, das Finale im Männerachter. Jan Dittjörger über ein zufriedenes deutsches Team.
Das war ein starker, das war ein beherzter Auftritt des Deutschlandachters, der verdiente Lohn für das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes, die Silbermedaille. Und das Team, das kam sehr gut rein in dieses Rennen und konnte zwischenzeitlich sogar den großen Favoriten, den Weltmeister aus Großbritannien, etwas ärgern. Am Ende hat es dann zu Gold nicht ganz gereicht, aber auch dieser zweite Platz ist ein tolles Ergebnis. Bronze ging an Rumänien. Es gab für den Deutschen Ruderverband an diesem ersten Finaltag noch eine zweite Medaille in den olympischen Klassen. Bronze gewann der Frauendoppelvierer. Die Goldmedaille will morgen am zweiten Finaltag Oliver Zeitler holen. Der dreifache Weltmeister hat sein Halbfinale im Männereiner klar gewonnen und ist der Top-Favorit auf den Titel.
Und am Ende noch zu den deutschen Schwimmmeisterschaften in Berlin. Da überzeugt in diesen Tagen vor allem einer, Lukas Mertens, am Donnerstag fast Weltrekord und auch heute wieder eine Weltklassezeit. Alexander Bleck.
Die beste Leistung des Tages gelang Lukas Mertens. Der Magdeburger siegte über 200 Meter Freistil überlegen in Weltjahresbestzeit von 1:44.14. Seine Teamkollegin Isabel Gose holte sich über 200 Meter Freistil beim dritten Start schon ihren dritten Titel. Für den ersten deutschen Rekord dieser Meisterschaften sorgte Melvin Imudo über 50 Meter Brust. Der Potsdamer verbesserte seine eigene Bestmarke auf dieser allerdings nicht olympischen Strecke um 1/1200 Sekunden. Das Experiment von Angelina Köhler ist dagegen gescheitert. Die Weltmeisterin über 100 Meter Schmetterling wurde über die doppelt so lange Distanz nur Zweite und verpasste klar die Olympianorm.
Und das alles besprechen wir in Ruhe in einer halben Stunde in Sport am Samstag.
Matthias Friebe mit dem Sport, vielen Dank. Das war's von uns. Das war's mit den Informationen am Abend. Am Mikrofon war bis hierhin Daniel Heinrich. Schönen Abend, bis bald.